Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen, das ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Geklagt hatte eine Frau aus Hessen. Jedes Bundesland regelt das Thema für sich und in Hessen ist es so, dass muslimische Referendarinnen in ihrer Ausbildung grundsätzlich ein Kopftuch tragen dürfen. Nicht aber, wenn sie zum Beispiel Sitzungen leiten oder Beweise aufnehmen. Dann nämlich, so sind es die Regeln in Hessen, dann handeln sie als Repräsentantinnen des Staates. Und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt dazu, ja, das verletzt zwar die Glaubensfreiheit der Klägerin, aber wegen des Grundsatzes der staatlichen Neutralität ist das auch vertretbar, so dieser Beschluss. Und den möchten wir diskutieren. Zum einen mit der Journalistin und Autorin Kola Mariam Hübsch. Guten Abend, Frau Hübsch.
Guten Abend.
Und mit Birgil Akpinar. Sie ist Mitglied im Landesvorstand der CDU in Baden-Württemberg und sie ist auch Vorsitzende des Netzwerks Integration der CDU. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Akpinar, ein Kopftuchverbot für Rechtsreferendarinnen ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Ist das ein gutes Urteil?
Ich begrüße das Urteil und für mich ist es auch definitiv nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, dass wir hier ein Gerichtsurteilsmosaik haben, weil die Bundesländer entsprechend auch unterschiedlich entscheiden. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass wir auf Bundesebene eine Entscheidung hier herbeiführen sollten.
Frau Hübsch, Sie sind ja selbst überzeugte Kopftuchträgerin. Sie können das Urteil, schätze ich mal, nicht gut finden. Aber können Sie es in der Argumentation des Gerichtes nachvollziehen?
Nein, ich finde es nicht nachvollziehbar und ich finde auch der Neutralitätsbegriff, das Neutralitätsverständnis, was da zugrunde gelegt wird, das ist schwierig, denn es geht eigentlich beim Neutralitätsbegriff darum, ein pluralistisches, weltoffenes Verständnis zu haben, dass der Staat also keine Religion ausgrenzt, keine bevorzugt, keine privilegiert, keine diskriminiert. Aber das, was hier gemacht wird, ist, dass eine Menschengruppe, die einen aufgrund ihres Glaubens systematisch ausgegrenzt wird. Und ich halte diesen Neutralitätsbegriff auch für vorgeschoben, da wird Neutralität mit Normalität verwechselt. Also das, was ist Neutralität, könnte man fragen. Und das, was hier vorausgesetzt wird, ist, dass die Konvention der Mehrheit quasi als neutral begriffen wird. Und damit können wir auch gar nicht aufbrechen, was als neutral empfunden wird. Wenn wir immer wieder die Erfahrung machen, dass Richterinnen ein Kopftuch tragen oder Lehrerinnen ein Kopftuch tragen, empfinden wir das als normal. Und dann können sie auch beweisen, dass sie neutral urteilen können, dass sie ihrer Kompetenz neutral und verfassungskonform nachgehen können. Und das wird eben verhindert, indem es solche Verbote dann gibt.
Frau Akpinar, könnte das Kopftuch dazu beitragen, dass solche Verbote gar nicht mehr nötig sind, weil es eben dann irgendwann mehr Normalität auch suggeriert, wenn es erst einmal in den Gerichtssälen drin ist?
Ich denke schon. Also es ist ja auch so, dass wir zunächst mal auch ein säkularer Staat sind und das wird immer wieder vergessen oder man versucht es immer wieder auszuhebeln, indem man immer sagt, naja, wir haben das die Religionsfreiheit, natürlich ist es ein Grundrecht, die Religionsfreiheit, aber wir haben auch die negative Religionsfreiheit neben der positiven Religionsfreiheit und das wird auch viel zu wenig auch mit unter anderem berücksichtigt. Aber ich denke, der Staat hat hier tatsächlich eine Neutralitäts- und Objektivitätspflicht und das sehe ich genauso bei Staatsanwältinnen, Richterinnen und auch Anwältinnen und wie gesagt, da hat auch jeder Bürger, der vor Gericht steht und bei so einer, was heißt Klage, aber bei so einem Verfahren auch das Recht auf Neutralität und das ist ganz arg wichtig, dass das auch, dass die Rechte natürlich des Bürgers mit unter anderem hier geschützt werden, aber auch, wie gesagt, die Neutralitäts- und Objektivitätspflicht.
Aber die Frage, die Frau Hübsche auch aufwirft, ist, was ist eigentlich Neutralität? Kann ein Kopftuch nicht auch neutral sein?
Genau, oder man könnte auch die Frage stellen,
keine Neutralität des Kopftuches.
Frau Hübsch zuerst.
Man könnte auch die Frage stellen, wie neutral ist denn eine kopftuchlose Richterbank aus der Sicht einer kopftuchtragenden Angeklagten? Also man kann das auch umzählen.
Gut.
Und ich finde auch da diesen Begriff säkularer Staat, das hatten wir ja schon mal, als es um die Diskussion ging, darf eine Lehrerin mit Kopftuch unterrichten. Das war 2015, hat derselbe Senat entschieden, dass eine Frau, dass wir in Deutschland eben keine strikte Trennung von Staat und Religion haben. Wir sind kein laizistischer Staat und es wurde damals festgehalten, dass ein Kopftuch keine Gefahr für die Neutralität des Staates ist. Und ich verstehe gar nicht, warum das jetzt dieses Mal als Argument wieder neu hervorgeholt wird, obwohl wir das auch 2015 eigentlich schon geklärt hatten.
Frau Akpinar.
Ja gut, hier sagt ja auch das Gericht, da wurde ja auch in diesen ganzen Artikeln, die dazu heute auch nochmal berichtet haben, da ist man auch immer wieder ganz kurz auf das Urteil 2015 eingegangen. Aber man sah auch hier einen sehr großen Unterschied. Jemand, der für den Staat arbeitet, und dabei bleibe ich auch, hat, wie gesagt, auch eine Objektivität und Neutralitätspflicht. Und die kann man auch von einem Staatsbediensteten auch erwarten. Und jetzt stellen wir mal diese Situation vor. Wenn wir jetzt einen Richter haben, wir können auch, ich möchte nicht vom Thema, vom Themenkomplex Kopftuch abgehen, aber hier geht es auch um andere religiöse Symbole, die unter anderem auch hier eine Rolle spielen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Richter mit einer Kippa und auf der Klägerbank sitzt ein Palästinenser. Ja? Was wird man tun? Was wird derjenige, der jetzt Palästinenser ist, der fühlt sich jetzt von einem Richter, der jetzt eine Kippa trägt, benachteiligt, oder er sagt, ich fühle mich durch irgendwelche anderen Richter Befindlichkeiten hier gestört. Was machen wir dann? Was machen wir? Sie haben zum Beispiel, ich selber bin Alevitin, ich stelle mir das jetzt folgendermaßen vor. Ich sitze da auch auf dieser Klägerwand, eine Frau mit Kopftuch sitzt dort und soll ein Urteil über mich fällen. Was wird passieren, wenn ich sage, wenn ich einen Antrag auf Befangenheit oder meine Anwältin oder mein Rechtsbeistand, ein Antrag steht auf Befangenheit? Was tun Sie dann? Was tun Sie, wenn ich sage, ich fühle mich durch die Richterin, die ein Kopftuch trägt, nicht vertreten, aber hier benachteiligt.
Also ich denke, da spielen zwei Aspekte eine Rolle. Das eine ist, warum unterstellt man quasi, es ist eine Form von Zuschreibung, dass man davon ausgeht, jemand, der Religion sichtbar vor sich herträgt oder sichtbar macht, ist keinesfalls in der Lage, neutral zu agieren. Weil es gibt ja genauso, wir wissen, berühmte Richter, da ist allgemein bekannt, dass sie tief religiös-katholisch sind zum Beispiel. Oder es gibt Richter, die sind privat, sympathisieren sie mit der AfD. Und trotzdem ist das in Ordnung. Da unterstellen wir, dass das möglich ist, trotzdem neutral ein Urteil zu fällen. Und wenn man aber Bedenken hat, dann gibt es ja die Einzelfallprüfung und dann gibt es ja die Möglichkeit, einen Befangenheitsantrag zu stellen. Aber ich finde es eben problematisch, dass man von vornherein diesen Verdacht äußert, jemand, der ein religiöses Bekenntnis trägt, also der auch sich aus spirituellen Gründen verpflichtet fühlt, ein Kopftuch zum Beispiel zu tragen oder eine Kippa oder ein Turban, der ist gar nicht in der Lage zu urteilen und neutral zu agieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz problematisch.
Sie gehen jetzt davon aus, naja, das, was man auf dem Kopf trägt, das heißt so schon lange nichts. Und da kann man auch davon ausgehen, dass diese Person auch oder die Dame dann in dem Fall auch neutral sein kann. Für mich stellt sich aber neben der theologischen Frage, juristischen Frage, natürlich auch theologische Fragen. Aber diese Fragen kann der Staat nicht beantworten und soll sie auch nicht beantworten, weil der Staat hier nicht auch natürlich in der Pflicht steht, hier ein Urteil zu fällen. Aber was für mich viel wichtiger ist, was hinter diesem Kopftuch steckt, wissen Sie. Und da geht es darum, was für ein Männerbild steckt dahinter, was für ein Frauenbild steckt dahinter und warum trägt die Frau das Kopftuch? Das ist für mich eigentlich die wesentliche Frage, über die wir gesellschaftspolitisch diskutieren sollten und ob die Frau ein Kopftuchpflicht hat oder nicht. Da gibt es die unterschiedlichsten theologischen, das wissen Sie selber, Frau Hübsch, die unterschiedlichsten theologischen Ausführungen, die entsprechenden Rechtsstühlen, die im Islam ganz unterschiedliche Fatwas und auch Urteile dazu dann auch abgeben. Aber wie gesagt, es geht grundsätzlich für mich erstmal um die Frage, warum die Frau ein Kopftuch trägt. Und darüber können wir aber auch mal diskutieren.
Frau Hübsch, vielleicht wollen Sie darauf noch kurz reagieren.
Genau, ich muss einhaken, weil ich finde, eine Woche nach den rassistischen Anschlägen in Hanau,
ich finde es ehrlich gesagt
wirklich beschämend, weil man muss die Zusammenhänge sehen. Wenn immer wieder ein Stück Stoff, das von muslimischen Frauen getragen wird, auf diese Art und Weise problematisiert wird, durch Verbotsgesetze, aber auch durch diese Zuschreibung, die sie eben implizit vorgenommen haben, problematisches Männerbild, problematisches Frauenbild, damit übernehmen sie eine theologische Auslegung von Extremisten oder von bestimmten fanatischen Gruppen. Und das ist nicht die Auslegung, das ist nicht das Motiv vieler junger Frauen, warum sie ein Kopftuch tragen, vieler muslimischer Frauen in Deutschland. Und sie übernehmen aber dieses politische Konstrukt und befördern damit eine Kultur in unserem Land, die dazu führt, dass muslimische Frauen diskriminiert werden. Und das ist ein empirischer Fakt. Wir werden auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Berufsmarkt diskriminiert. Und da wird auch Rassismus verschleiert mit einem feministischen Argument. Es wird gesagt, hier geht es um die Unterdrückung der Frau, aber letztendlich unterdrücken sie die Frauen gerade dadurch, dass sie ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehren.
Frau Akpina, Sie hatten das erste Wort, deswegen muss ich Frau Hübsch das letzte Wort lassen. Uns geht gerade die Zeit ein bisschen aus. Ja. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie Zeit für uns hatten.
Schade, ich hätte aber gern noch Ich finde, dass wenn man etwas kritisiert und auch dem Islam kritisiert, dass man sofort in eine rechte Ecke gestellt wird und Rassismuskeule rausgezogen wird, das ist nicht in Ordnung. Und
das sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen unserer Diskussion leider. Aber vielen Dank, dass Sie beide Zeit für uns hatten. Kola Mariam Hübsch ist Journalistin und Autorin und Birgül Akpinar ist Mitglied im Landesvorstand der CDU. Akpinar, so ist es richtig. Genau. Ich danke Ihnen beiden sehr.
Gerne. Dankeschön.
Tschüss.